Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich, heute bei euch zu sein und von einem Thema zu berichten, was mir selber in der Vorbereitung ja sehr herausfordernd war oder auch ein bisschen schwer gefallen ist. Ich möchte euch mal einleiten mit einer kleinen Geschichte, die im Sommer bei mir passiert war. Ich gehe gerne zum Sport, hatte Urlaub und deswegen war ich beim Sport auch mal morgens, weil ich ja frei hatte. Dann war ich da so. Und dann habe ich so einen alten Mann wiedererkannt. Hey, der kommt mir doch irgendwie so bekannt vor. Ist es nicht der eine Professor, den du in zwei Vorlesungen mal hattest? Und dann, ich habe irgendwie, wenn ich jemanden wiedererkenne, also bei mir rattert es immer, bis irgendwas kommt, hey, von wo ist der? Naja, und dann habe ich gedacht, hey, den musst du ansprechen. So, dann Sport war irgendwie zu Ende und dann habe ich den so zum Aufzug laufen sehen, dann bin ich den schnell hinterher, habe den Aufzug aufgehalten und bin dann rein. Ja, und dann gucke ich ihn von genau an und sage, sind Sie Herr Meier? Ich habe jetzt den Namen mal geändert. Und er so, ja, woher kennen Sie mich? Ich sage, ja, hier, ich hatte Vorlesung bei Ihnen, dann habe ich das Thema auch erwähnt und so. Und er war immer noch so distanziert. Aha. Welcher Studiengang sind Sie? Dann habe ich das halt beantwortet. Ah, okay. Und er war voll irgendwie nicht dabei. Und dann kam auch die Etage und dann hat er nur so laut, fast lautlos Tschüss gesagt und war dann weg. Und dann auf dem Nachhauseweg habe ich mir überlegt, hey, diese Begebenheit, die war doch irgendwie komisch. Aber warum hat er sich so distanziert verhalten? Oder vielleicht wollte er irgendwie einfach nur seine Ruhe haben und nicht angesprochen werden. Oder, dann, das ist mir so im Nachhinein aufgefallen, vielleicht hat er sich irgendwie im Nachhinein irgendwie ein bisschen beleidigt gefühlt, dass ich ihn als Professor erkannt habe und ihn einfach Herr oder einfach so genannt habe. Ja, seitdem ich nämlich, habe ich es mir angewohnt, nach dem Studium rede ich alle mit Herr oder Frau so und so an. Und diese Geschichte hat mir gezeigt, dass es gar nicht so unwichtig ist, jemandem Respekt zu zollen, der einen jahrelang harten Werdegang hatte und den er sich eben erarbeitet hat. Nun, was hat das jetzt mit unserer aktuellen Predigtreihe zu tun? Wir haben uns ja vorgenommen, die Natur Jesu in den verschiedenen Facetten, die es gibt, uns ein bisschen besser, detaillierter anzuschauen. Letztes Mal haben wir gehört, dass wir in Jesus den Schöpfer sehen, den wahren König, der Herrschaftsansprüche auf deine Lebensbereiche hat. Und heute wollen wir uns mit einem Thema beschäftigen, das relativ ähnlich ist, das vielleicht denselben Stellenwert oder einen ähnlichen Stellenwert hat und genauso wichtig ist. Und ein Blickwinkel, der vielleicht von uns viel zu selbstverständlich genommen wird. Ihr seht das schon auf der Folie. Heute geht es um Jesus, der Herr. Ich habe es extra groß geschrieben. Ich erkläre euch nachher, warum. Irgendwann hast du dich ja bewusst entschieden, ein Leben mit Jesus zu führen. Ja, man nennt es ja auch eben Bekehrung. Aber ich weiß nicht, wie lange du schon Christ bist, Wochen, Jahre. Den Satz hast du bestimmt schon mal gehört. Jesus muss Herr in dein Leben sein. Du bist zwar bekehrt, aber hast vielleicht Bereiche, wo der Jesus nicht Herr in deinem Leben ist. Natürlich ist diese Fragestellung wichtig, wenn es um Nachfolge mit Jesus geht. Aber ich habe mich gefragt, steckt hinter diesem Begriff Herr nicht mehr? Und ich möchte euch einleiten mit einem Vers oder einer Geschichte, die wir nicht vor allzu langer Zeit gehört haben. Und zwar ist das die Begebenheit mit dem Apostel Thomas. Das lesen wir in Johannes 20. Ja, der Jesus ist den Jüngern nach dem Tod erschienen und der Johannes war eben nicht dabei. Und er kann es einfach nicht glauben, was seine Kollegen erzählen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Und Jesus gibt ihnen nochmal die Chance. Und da lesen wir ab Vers 26 Folgendes. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger wieder drin und Thomas bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und trat in die Mitte und sprach: Friede mit euch. Ich überspringe mal 27 und dann heißt es in Vers 28, Thomas antwortete zu ihm und sprach: Mein Herr und mein Gott. Übrigens ist diesen Begriff Herr, es ist hier eine Ausnahme, den lesen wir sehr, sehr selten in den Evangelien. Ganz interessant, dass es eben Johannes erwähnt. Wir werden nachher nochmal darauf zurückgreifen, das Johannesevangelium, auch die Offenbarung, ist ein Buch, das relativ am Ende geschrieben wurde. Der heutige Namensbeisatz Herr, übrigens auch im modernen Hebräischen, ist nicht so, also wie Herr Meier oder Herr Müller oder sonst wo, ist, oder sonst jemand, ist nicht zu vergleichen mit dem Herr, was wir aus der Bibel kennen. Diese Knechts-Herr-Beziehung ist uns heute gar nicht so bekannt. In Zeiten, wo wir eben Gewerkschaften haben, Tarifverträge, kennen wir es nicht, ein Leben lang, wie es im Modernen sagt, 24/7, gebunden zu sein an jemanden und Dienste zu verrichten. Thomas erkennt Folgendes. Erstens, was er vielleicht vorher nicht von sich aus ehrlich sagen konnte: Jesus, du bist Herr. Ich bin dein Knecht und du bist mein Chef. Ja, was unterscheidet uns von unseren Arbeitskollegen, von unseren Kommilitonen, unseren Freunden und Verwandten? Dass wir den Herrn als Chef haben. Und das seit unserer Bekehrung. Ja, es ist jetzt einfach nur so plakativ dargestellt, aber natürlich soll man das nicht machen. Ja, hier, wenn wir jetzt heimlich früher von der Arbeit nach Hause gehen oder vielleicht privat irgendwelche Sachen ausdrucken oder auf irgendwelchen Webseiten während der Arbeitszeit Zeit verbringen, das ist alles falsch. Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass dein Chef bleibt. Und der Begriff Adonai aus dem Hebräischen, der geht noch viel tiefer. Der bedeutet eben jemand, der Macht hat. Jemand, der Autorität hat, der Einfluss hat. Eine Art Meister, eine Art Herrscher. Das kann man auf Menschen anwenden. David zum Beispiel nennt Saul zum Beispiel mein Herr und mein König. Man kann es aber auch als eine Gotteseigenschaft sehen. Oder als eine Bezeichnung Gottes bezeichnen, als David eben in Psalm 23 sagt, der Herr ist mein Hirte. Und da habe ich mich halt gefragt, kann ich mir von vollen Herzen sagen, dass Jesus Herr ist bei mir? Dass er dein Herr ist? Bestimmt kennst du folgendes Luther-Zitat, der da sagt, der alte Adam, der im Brief der Sünde, muss jeden Tag aufs Neue ersäuft werden, denn dieser Hund kann schwimmen. Vielleicht kannst du das nachempfinden und fragst dich, wie kann ich trotz meiner Schwachheiten wirklich ehrlich Herr sagen? Ein interessanter Vers, man liest ihn im 1. Korinther 12, Vers 3, da heißt es, und niemand kann sagen, Herr Jesus, außer im Heiligen Geist. Ja, dass wir Vergebung der Sünde erfahren haben, ja, dass Jesus einst in unser Leben gekommen ist, das war nicht unser Verdienst. Und so können wir getrost auch sagen, auch in unseren Schwachheiten, durch den Heiligen Geist, Herr Jesus. Also erstens, der Herr muss sich nicht die Nummer eins in deinem Leben erarbeiten. Er ist schon deine Nummer eins. Wir wollen zum zweiten Punkt kommen. Alle Jünger glaubten und nur Thomas nicht. Und nun kommt er her. Ja, kommt jetzt die große Standpauke, das große Ärger. Wir haben es im Vers 26 gelesen. Ein Wort, also im Urtext eben, Shalom, Friede mit euch. Ein Grund, warum die Sklaverei abgeschafft wurde, also unter anderem, war, dass Sklaven zu viel kosteten. Wohnung, Essen, Gehalt, eben Kost und Logis. Der Herr musste lebenslang für seinen Sklaven sorgen. Ein Sklave gehörte ein lebenslang seinen Herrn, aber der Herr, der kümmerte sich auch um seinen Knecht. Ja, er musste ja dafür sorgen, dass er Leistung bringt. Er musste sorgen, dass er eben gesund bleibt. Wie heißt es so schön in Psalm 23 oder dann auch in Johannes 10? Der Herr ist mein Hirte. Und in Johannes sagt Jesus, ich bin der gute Hirte. Der Herr kümmert sich um seine Schafe. Wenn Thomas sagt Herr, dann nimmt er dieses Friedensangebot Jesu an. Dann sagt er, ich bin, nimmt er eben an, dass er Herr seiner Seele ist. Diese Hirtenbeziehung, die Jesus den Thomas anbietet. Also viele Enttäuschungen, die Jünger durchgemacht haben, die Thomas durchgemacht haben oder die wir vielleicht in unserem Leben durchmachen müssen. Der Herr ist der Herr unserer Seelen und er kümmert sich um uns. Also zweitens, der Herr als fürsorglicher Hirte. Eine sehr, sehr bewegende Eigenschaft. Aber jetzt haben wir diese zwei Eigenschaften gesehen. Wie sollen wir uns verhalten? Ich habe euch mal wieder eine Geschichte mitgebracht. So Mitte 19. Jahrhundert, ein Geschäftsmann, damals gab es auch Homeoffice, ein gewisser Herr Ken Galbraith, ja, war am Arbeiten, hatte dann so eine Haushälterin, Sekretärin, ging es nicht so gut, hatte irgendwie Kopfschmerzen, hat gesagt, hey, ich lege mich mal für 2 Stunden hin, ich will nicht gestört werden. So, er legt sich hin, ist weg, klingelt das Telefon, sie geht ran und dann so eine tiefe Stimme: Ich will Herrn Gelber sprechen. Hier ist Lyndon Johnson. Vielleicht habt ihr schon mal den Namen gehört. Und sie antwortet, nee, er schläft, Mr. President. Er hat gesagt, ihn nicht zu stören. Und dann sagt der Präsident, ja dann weck ihn halt auf. Ich muss mit ihm reden. Und die Haushälterin antwortet Folgendes. Nein, Herr Präsident, ich arbeite für ihn und nicht für sie. Und hat dann eben aufgelegt. Der Herr Galbraith, steht dann nach 2 Stunden auf, kriegt das eben mit und ruft ihn auch gleich wieder zurück. Und das Erste, was der Präsident eben sagt, ist, sagt der Frau, ich will sie unbedingt im Weißen Haus für mich arbeiten haben. Wenn Jesus etwas will, dann ist das Gehorsam. Er möchte, dass wir ihn einbeziehen in unser Leben. Ich weiß noch, wo ich neu war in meiner Arbeit, da hat es mir mein Chef eben, da habe ich die Einarbeitung bei ihm bekommen und er hat es mir eben angeboten. Hey, wenn irgendwas ist, komm zu mir, ich sag dir, was du eben tun sollst und dann ist alles easy. Und das, so habe ich das auch am Anfang gemacht und das hat auch alles reibend geklappt. Natürlich, wenn man ein bisschen länger arbeitet, dann verflacht das ein bisschen und er ist manchmal genervt und ich bin manchmal nicht so gehorsam und ihr kennt das ja vielleicht. Bei Jesus ist das aber anders. Er möchte, dass wir Tag für Tag, Woche für Woche fragen und auch hören, was er zu uns sagt. Hören aus dem Hebräischen, das bedeutet mehr als nur, dass ich irgendwie wahrnehme, sondern das heißt auch umsetzen, auch etwas tun. Praktisch eben etwas tun, was Gott will. Sei es, wenn wir irgendwas Neues in der Bibel entdecken oder wenn Gott uns durch Geschwister oder auch direkt irgendwas aufs Herz legt. Sei es in den kleinen Dingen des Alltags oder auch in großen Lebensentscheidungen. Gott will deinen Gehorsam. Als Kind haben wir ja gelernt, Autoritäten zu gehorchen. Und zum Erwachsenwerden gehört es eben dazu, auch selbstständig Entscheidungen zu treffen. Aber im geistlichen Leben gehört es wieder dazu, dass wir neu lernen, wieder gehorsam zu sein und das zu sehen, was im Sinne von unserem Chef ist. Zu sehen, was unser Chef möchte von uns. Ein Beispiel aus, ein bekannter Missionar von mir hat das mal erzählt, in Amerika kannte er einen Neurochirurgen. Ja, da ist es nämlich so, die Ausbildung ist viel kompetitiver, also viel, viel schwieriger. Nur der Beste vom Besten wird ein Neurochirurg. Und er hat es geschafft, diese Laufbahn einzugehen, hat diese Facharztausbildung gemacht. Am Tag seiner Facharztausbildung, zack, fertig, ausgelernter Neurochirurg, ruft ihn der Herr zu seinem Dienst und er soll was völlig anderes machen. Oder wenn wir uns das Leben von Thomas anschauen, ja, bei den Indern, die Inder sind ein Fan von Thomas. Warum? Weil er diesen Missionsbefehl so wörtlich genommen hat, dass er bis, also so gehorsam war, dass er bis eben bis an die anderen Enden der Welt, bis nach Indien eben gegangen ist. Gehorsam, auch wenn es manchmal nicht rationell erscheint, ist doch irgendwie von Gott verlangt. Und wisst ihr, warum wir gehorchen sollen? Wisst ihr, was der große Unterschied ist zwischen einer normalen Chef-Arbeiter-Beziehung? Ich war ja letzte Woche zu Hause, ein kleines Beispiel, einer von uns war krank und auch wenn die Kinder erwachsen sind, die Eltern kümmern sich liebevoll um ihre Kinder. Ja, vielleicht erinnert ihr euch, wo, als ihr klein wart und mal richtig krank wart und dein Vater oder deine Mutter dich fürsorglich um dich gekümmert hat. Und was hast du denn dieser Person empfunden, gegenüber dieser Person empfunden? Liebe. Wir lesen das, wenn wir in Johannes 14, Vers 5 nachlesen, da heißt es, wenn ihr mich liebt, dann haltet ihr meine Gebote. Gott will kein Pflichtbewusstsein oder dass wir irgendwie stur irgendwas einhalten, irgendwie Traditionen oder irgendwelche Gewohnheiten. Er möchte, dass du seine Fürsorge erkennst und er möchte deine Zuneigung. Gehorsam hat was mit Liebe zu tun. Und das muss irgendwie so im Gleichgewicht sein. Natürlich, wir haben den Heiligen Geist in uns, der uns hilft. Aber umso stärker unsere Liebe wird, umso leichter fällt es uns, eben diesen Gehorsam zu stemmen. Aber auf der anderen Seite dürfen wir auch nicht uns im Gehorsam eben verkrampfen. Umso mehr wir das aus dem Blick verlieren oder zu sehr an Gehorsam halten, verliert die Liebe an Gewicht und wir verlieren eben diese erste Liebe. Deswegen müssen wir versuchen, das eben im Gleichgewicht zu halten. Wenn wir Probleme haben in Gebieten des Gehorsams, dürfen wir uns nicht eben irgendwie frustriert sein oder irgendwie verbittert. Sieh es mal von der anderen Seite. Der Herr sorgt um sich. Umso mehr wir seine Fürsorge erkennen, umso mehr lernen wir ihn auch lieben zu lernen. Also nochmal zusammengefasst, wenn du ein Kind Gottes bist, dann ist auch in all deinen menschlichen Schwächen Jesus dein Chef. Und im Gegenzug will der Jesus deinen Gehorsam. Nicht erzwungen, sondern freiwillig eben aus Liebe. Ja, wir haben uns jetzt im ersten Teil diese Ebene Mensch, Herr, angeschaut. Und wir wollen im zweiten Teil uns zwei Textabschnitte anschauen, wie der Vater im Himmel diese ganze Geschichte bewertet. Wieder eine Geschichte. 1957 in Schottland, Glasgow. Ein kleiner Junge aus der Arbeiterfamilie, nicht sehr wohlhabend eben, macht eine Ausbildung als Handwerker, arbeitet hart in einer Schiffswerft. Sein Traum war es aber, Fußballer zu werden. Konnte er sich anfangs nicht leisten, aber er arbeitete nebenbei hart, um seine Fußballschuhe, um die Gebühren eben zu bezahlen. Und er schafft es. Ja, er schafft es, ein Fußballer zu werden. Die ganz große Karriere hatte er nicht, er hört dann auf. Aber irgendwann entdeckt er seine Leitungsbegabung. Und er wird Fußballtrainer. Und er schafft es tatsächlich in ein Team 26 Jahre bei einem selben Team zu sein und feierte ganz viele Erfolge. Und 1999 schlägt ihn die Königin wegen der vielen Leistungen, die er für sein Team oder auch für die Stadt Manchester oder die Region Manchester gemacht hat, zum Ritter und verleiht ihm den Ehrentitel Sir. Harte Arbeit, und zwar von ganz, ganz unten, lohnt sich. Und in diesem Fall gab es Anerkennung von ganz oben. Wenn wir das Leben von Jesus betrachten, möchten wir uns mal gucken, wie Gott sein Leben bewertet. Und das können wir lesen in die erste Textstelle eben, die wir lesen möchten, in Philipper 2. Da schreibt Paulus eben an eine Gemeinde in Philippi und das lesen wir in Vers 14, die waren gehorsam, die waren wirklich gehorsam, hatten aber auch kleine Schwachheiten, das liest man in den ersten Versen. Und ich möchte lesen ab Vers 5. Eigentlich geht es mehr um ab 6, aber ab Vers 5. Folgendes steht da. Habt diese Gesinnung in euch, die in Christus Jesus war. Und dann heißt es, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Ihr seht es ja an der Folie so ein bisschen strukturiert, um nochmal bildlich zu verdeutlichen, wie Paulus das eben in diese sieben Schritte der Erniedrigung darstellt. Erstens, der Jesus, der eins mit dem Vater war, hat sich erniedrigt und wurde Mensch. Ja, als Menschensohn auf der Erde, natürlich wäre er auch Gott, aber als Mensch hat er diese Allmacht und diese Allgegenwart auf der Erde aufgegeben. Zweitens, wenn wir uns nochmal fragen im ersten Teil, warum sollen wir Knechte Gottes sein und Gehorsam ausüben? Weil Jesus selber Knechtsgestalt an. Jesus musste selber sogar die Erfahrung des Gehorsams machen. Das lesen wir eindrücklich im Hebräer 5, Vers 8. Natürlich musste er es nicht wie ein Kind auf neu lernen, aber er muss diese als Mensch, diese Erfahrung als eben diese Erfahrung Gehorsam neu vor Augen stellen. Drittens, er hat sich nicht entschieden, irgendwie so ein Engel zu sein oder irgendwie so eine Erscheinung, wie es im Alten Testament war. Engel können nicht sterben. Er hat sich bewusst entschieden, Mensch zu sein. Viertens, er nahm die äußere Erscheinung, das äußere Bild eines Menschen an. Er war jetzt nicht irgendwie ein griechischer Halbgott oder irgendwie ein Marvel-Superheld, sondern er war Mensch wie du und ich, der Emotionen kannte, der Durst und Hunger fühlte. Er war genauso wie wir. Fünftens, er hat sich nicht nur als Knecht erniedrigt, sondern er hat gedient. Erinnern wir uns an die Begebenheit, wo er die Jünger die Füße wäscht. Und sechstens erstmal, als Mensch ist er gestorben. Und nicht nur das. Siebtens, er ist nicht irgendwie eingeschlafen oder hatte irgendwie so einen plötzlichen Herztod. Er hat sich den grausamsten Tod ausgesucht, den Tod am Kreuz. Und der Herr, der Vater im Himmel, er sieht es. Ja, wenn wir das auf uns übertragen, jede einzelne Erniedrigung, die wir in den Namen Jesu erdulden müssen, sieht der Vater im Himmel. Und wir lesen mal weiter, wie er jetzt reagiert. Also, weil er sich eben erniedrigt hatte und starb, was passiert jetzt danach? Wir lesen mal die weiteren Verse, Vers 9. Darum hat Gott ihn hoch erhoben und ihm einen neuen Namen verliehen. Ja, Namen, das kann man auch im Griechischen übersetzen als Titel. Einen neuen Titel. Also, dann heißt es weiter, der über den Namen ist, damit in den Namen Jesu jedes Knie sich beuge. Über allen Namen, der Name Jesu, das ist jetzt kein Titel, den kennen wir ja schon, den hatte er seit der Geburt, beziehungsweise am achten Tag, wissen wir, dass er Jesus heißt. Und dann lesen wir nochmal weiter. Also nochmal, der in jedem Namen ist, damit in den Namen Jesu jedes Knie sich beuge. Und jetzt die nächste Stufe. Der himmlischen und der irdischen und der unterirdischen. Und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus, und jetzt kommt's, Herr ist. Im Griechischen lesen wir das Wort Kyrios, zur Ehre des Vaters. Das ist der Titel, das ist die Anerkennung, die Adelung, die er vom Vater erhielt. Das wird schon im ersten Teil der Bibel, wird das eben schon angekündigt, dass der Menschensohn erhoben wird, erhöht wird und noch höher stehen wird. Als Menschensohn ist er auferstanden, ist in den Himmel gegangen, ist in den Himmel gezogen. Das hat bis jetzt noch keiner geschafft. Und dann heißt es in Markus 16, Vers 19, der Herr wurde nun, nachdem er mit ihm geredet hat, in den Himmel aufgenommen, die nächste Stufe, und setzte ihm zur Rechten Gottes, die dritte Stufe. Weil Jesus sich erniedrigt hat, hat ihn der Vater dreifach erhöht. Und Gott verleiht ihm diesen Titel. Deswegen lesen wir auch so wenig in den Evangelien über Herr Jesus, sondern da steht meistens nur Jesus. Aber in der Apostelgeschichte und in den Briefen, da sehen wir oft den Begriff Herr Jesus. Das eine ist, dass der Herr unser fürsorglicher Chef ist. Aber das andere ist, dass wir ihn ehren, dass der Vater ihm diesen Titel Herr verliehen hat. Deswegen ist dieser Menschensohn Jesus nicht mehr auf der Erde, sondern ist im Himmel. Natürlich in seiner göttlichen Natur ist er natürlich auch eben gegenwärtig bei uns, aber diese Hochstellung, diese Herr-Eigenschaft, die wir vom Menschensohn finden, finden wir bei Jesus im Himmel. Und der Apostel Johannes, der kannte ja den Herrn Jesus auch schon zu Menschenzeiten, wenn wir uns erinnern an diese Begebenheit der Verklärung, wo er auch in diese Herrlichkeit gesehen ist und auch in die Knie gefallen ist. Und er wird nochmal eine Chance bekommen, den Herrn Jesus, den erhobenen Herrn Jesus zu sehen. Und das lesen wir in Offenbarung 1. Ganz interessant, auch die Einleitung von Offenbarung ist nicht primär geschrieben an unsere Arbeitskollegen oder ungläubigen Freunde. Da steht, das geht an die Knechte Christi, also an uns. Und ich möchte lesen ab Vers 12, nochmal zur Erinnerung, Johannes war aufgrund seiner Loyalität und seines Gehorsams den Herrn Jesus gegenüber verbannt worden auf diese Insel Patmos und in Kleinasien, und er hat jetzt eben dieses Privileg, nochmal in den Himmel zu schauen und uns eben zu berichten, was er da eben sieht. Und ich lese mal ab Vers 12. Und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter, inmitten der Leuchter einem gleich einem Menschensohn, bekleidet mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand. Und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und die Haare waren weiß. Weiß wie Wolle, wie Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme. Und seine Füße gleich glänzendem Erz, als glühten sie im Ofen. Und seine Stimme wie ein Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne. Und aus seinem Mund ging ein zweischneidiges, scharfes Schwert hervor. Und sein Angesicht wie die Sonne leuchtet. Und in ihrer Kraft und in ihrer Kraft. Und als ich sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine Rechte auf mich und sprach, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige, und ich war tot. Und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Johannes kannte den Menschen Jesu, aber diesen neuen erhobenen Herr sieht er zum ersten Mal, und er versucht das irgendwie mit seinen Sinnen zu verarbeiten, und er schafft es nicht und fällt um wie tot. Was hat Johannes gesehen? Ich habe das mal farblich markiert. Er kam auf die Jesus kam als Retter auf die Erde, das heißt auch sein Name. Hier sehen wir den Herrn Jesus als Richter. Ein Herr, der Autorität hat. Autorität hat zu richten. Und er steht inmitten der Leuchter, hält die Sterne in der Hand. In Vers 20 lesen wir, dass es eben ein Bild für die Gemeinde ist. Der Jesus ist der Herr der Gemeinde. Aber wir sehen auch die Bestätigung, dass es kein Widerspruch ist zwischen Menschensohn und der Herrlichkeit Gottes. Wir lesen hier, Jesus ist der Erste und der Letzte. Das ist ein Begriff, den wir aus dem Alten Testament kennen, der für Jahwe steht. Und damals die Rabbiner, für die war dieser Name so heilig, dass sie ihn nicht aussprechen wollten und haben den eben ersetzt mit eben Adonai, eben mit dem Herrn. Deswegen lesen wir, wenn wir das in der Bibel lesen, Herr in Großbuchstaben, dann steht da in Wirklichkeit das Wort Jahwe, Gott, der Ewige. Und der Herr Jesus stellt sich hier gleich mit Gott, dem Ewigen. Und bei all dieser Herrlichkeit und bei der Heiligkeit und dieser Ernsthaftigkeit, der Jesus hat immer noch die Funktion als Hohepriester. Er selbst war das Opfer, setzt sich immer noch für uns ein. Und so kann er seine Hand auch auf Johannes Schulter legen und sagen, fürchte dich nicht. Wir sollen Ehrfurcht vor den Herrn haben, aber wir müssen keine Angst haben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diese Zeilen hörst. Auf der einen Seite ist es so eine Sichtweise von Jesus, die wir wirklich viel zu selten uns anschauen. Aber auf der anderen Seite finde ich das auch irgendwie abstrakt. Das ist irgendwie irgendwas, was man eben kaum fassen kann. Man stellt sich dazu, man muss das eben erfahren haben. Ich habe mir mal so Animationen, gibt es ja im Internet über die Offenbarung, über diese Kapitel, die können das nicht widerspiegeln, was Johannes eben da gesehen hat. Johannes kannte den Herrn Jesus auf der Erde und jetzt auch im Himmel. Aber eins ist klar, wenn wir eines Tages den Herrn Jesus gegenüberstehen werden, dann wird es eben nicht dieser erniedrigte Jesus sein, sondern dieser erhobene Herr. Fragen wir uns, sind wir bereit, ihm zu begegnen? Wir haben vorher gehört, von uns geht das nicht. Aber wir haben den Heiligen Geist, der uns hilft. Aber eine Möglichkeit, diesen erhobenen Herrn zu begegnen, ist vielleicht in unserer Anbetung. Ja, das ist auch diese natürliche Reaktion, wenn man diesen Herrn in dieser Gestalt eben sieht. Ja, wenn wir in unseren Gebeten oder in unseren Liedern die Wörter Herr, Majestät, König, Herrscher in den Mund nehmen, dann können wir uns bewusst machen, es ist der vom Vater erhobene Herr, der jetzt auch in Menschengestalt, das ist hier die Form, die für uns zugänglich ist, Herr der Gemeinde ist, Herr der Welt in Richterfunktion und Herr Jahwe, Gott, der Ewige fungiert. Ich möchte jetzt zum Schluss kommen und nochmal zusammenfassen und nochmal den Schluss von Philipper 2, Vers 11 aufgreifen und noch einen Vers für die nächste Woche mitgeben. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann ist folgendes Fakt. Jesus ist der Herr in deinem Leben. Ja, natürlich müssen wir an unserer Heiligung arbeiten, Tag für Tag, aber es ändert nichts an dem Fakt, dass Jesus der Herr ist. Sind wir das uns bewusst? Zweitens, Jesus als dein Herr kümmert sich um dich. 24,7, ein Vertrag, den wir auf ewige Lebenszeit haben, den keiner kündigen kann. Lassen wir das zu, dass Jesus uns wirklich fürsorgt? Drittens, wenn wir sagen, Herr Jesus, dann ehren wir die Erniedrigung und respektieren oder hochachten seine Erhöhung. In Philipper 2, Vers 11 endet das, diese Erniedrigung, diese Erhöhung mit, und jede Zunge soll bekennen, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Die Erniedrigung, Erhöhung Jesus können wir als Ansporn nehmen. In 1. Korinther 10, Vers 31 lesen wir, ich sag's mal so salopp, in all diesen alltäglichen Lebensbereichen, die wir auch tun, tut alle Dinge zur Ehre Gottes. Unsere Mitmenschen haben vielleicht nicht die Chance, Jesus in den Evangelien oder diesen erhobenen Jesus im Buch der Offenbarung kennenzulernen. Aber wenn wir ihn aus Liebe gehorchen, verherrlichen wir dadurch Gott und unsere Umwelt sieht, dass wir einen anderen Chef haben. Möge Gott uns da Weisheit geben. Ich möchte nochmal zum Abschluss beten. Herr Jesus Christus, hab Dank, dass du auf die Erde gekommen bist und dass du dich offenbart hast und dass du uns deine liebevolle Hand reichst und dass wir immer wieder zu dir kommen dürfen. Aber dass wir auch erkennen, dass du kein salopper Kumpel bist, sondern dass du der Herr bist, dass du als Menschensohn hoch bist und dass im Himmel bist und zu Rechten Gottes sitzt und dass du dort oben auf deinem Thron sitzt und regierst. Danke, dass du das für uns aufgenommen hast, dass du dich erniedrigt hast. Und ich möchte dich bitten, wenn wir dann auch in den Alltag gehen, dass das sich durchschimmert, dass wir dich als unseren Herrn haben. Amen.